wenn wir anerkennen, Vielfalt ist nichts, was vom Himmel fällt, sondern Vielfalt muss jeden Tag neu austariert werden, muss vielleicht auch mal verteidigt werden, muss vor allem auch immer wieder mit Leben gefüllt werden, dann glaube ich, könnten wir auch eine Veränderung in unserer Gesellschaft zum Positiven hin erreichen.
Willkommen bei Verändern, Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW-Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Ja, ganz herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Verändern. Ich habe heute einen sehr interessanten Gast. Er ist seit 2016 Geschäftsführer beim CSD Stuttgart, beim Christopher Street Day in Stuttgart. Der CSD hier ist deutschlandweit, was ich auch nicht wusste, nach Köln und Berlin die drittgrößte Veranstaltung seiner Art und auch die größte in ganz Süddeutschland. Mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, wie sich Vielfalt verändert, was eigentlich aktuell beim CSD Stuttgart ansteht und auch wo wir in Bezug auf gesellschaftliche Gleichberechtigung und Gleichstellung eigentlich stehen. Und vielleicht auch, wie wir alle Vielfalt im eigenen Alltag auch bewusst oder bewusster leben können. Ganz herzlich willkommen, Christoph Michel, schön, dass Sie dabei sind.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Ja, lieber Herr Michel, das Thema unseres Podcasts ist ja Veränderung. Deshalb möchte ich Sie gerne am Anfang, so wie jeden Gast, fragen. Wenn Sie mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könnten, auf welche Frage würden Sie denn gerne eine Antwort finden?
Ob wir es vielleicht als Gesellschaft tatsächlich schaffen, uns so anzunehmen, wie wir sind, ohne dass wir Wertungen gegeneinander aussprechen oder dass wir in Dissonanzen geraten. Vielleicht eine Antwort darauf, was könnten Mittel und Wege sein? Lösen können wir es vielleicht nicht, aber vielleicht gibt es ein, zwei Tipps von der Glaskugel.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. An die kann ich jetzt nämlich auch direkt anknüpfen. Wie geht es denn Ihrer Meinung nach? Wie können wir das denn schaffen? Haben Sie da ultimative Tipps oder vielleicht auch schon selber Lösungswege gefunden oder ist das gar nicht so einfach?
Ich glaube, einfach ist es definitiv nicht und man kann sich da auch nur ein Stück weit rantasten. Das ist ein ständiger Prozess, Vielfalt in Einklang zu bringen, Wertschätzung gegenüber allen Lebensformen, allen sexuellen Orientierungen, allen geschlechtlichen Vielfalten und einfach auch ja, Offenheit in einer Gesellschaft zu transportieren. Das muss jeden Tag neu ausgelotet werden. Und ich glaube, ein Mittel, das zum Erfolg führen kann, ist ein offener Dialog und das Miteinandersprechen.
Ja, das Miteinandersprechen ist bestimmt wirklich sehr, sehr wichtig. Wie leben Sie das in Ihrer Funktion als Geschäftsführer des CSD? Wie darf ich mir das vorstellen? Gehen Sie raus zu den Menschen, also jetzt mal abgesehen vom Christopher Street Day, der eben einmal im Jahr hier in Stuttgart stattfindet. Was machen Sie dazwischen? Wie gehen Sie auf die Menschen zu?
Als CSD-Verein sind wir das ganze Jahr über aktiv. Tatsächlich kennt man natürlich die große Politparade mit 200.000 Besuchenden am Straßenrand, 7.500 Teilnehmenden im Demonstrationszug. Das ist aber nur tatsächlich ein Tag im Jahr und unsere Arbeit erstreckt sich über die anderen 365 Tage im Jahr natürlich auch. Da versuchen wir Anlässe zu schaffen. Das kann eine große Demonstration sein, das kann aber auch mal ein Aktionstag zum Thema Transsexualität oder gegen Homo- und Transphobie sein. Das kann aber beispielsweise auch einfach ein Infostand auf der Königstraße sein. Man versucht in dem Fall, ein Gespräch ein Stück weit zu provozieren. Seit einigen Jahren sind wir beispielsweise auch auf der Reise- und Tourismusmesse hier in Stuttgart auf der CMT mit einem eigenen Stand präsent. Und das ist immer so ein kleiner Überraschungseffekt, weil plötzlich Menschen kommen und sagen, was hat denn der CSD auf einer Reisemesse zu suchen? Das sind zwei Aspekte. Zum einen sind wir als Kulturfestival natürlich Teil der Tourismusindustrie ein Stück weit. Wir bringen Menschen nach Stuttgart, die hier Übernachtungen buchen. Und der viel, viel wichtigere Part ist, dass Homosexuelle und Transsexuelle, Bisexuelle natürlich auch verreisen. Und da spielt es durchaus noch eine Rolle, wo reist man denn hin? Also kann man in alle Länder reisen und wo muss man vielleicht auch eher vorsichtig sein?
Ja, den Christopher Street Day gibt es ja schon seit 1969, na, damals ausgehend aus der Christopher Street, daher der Name, in New York. Wie lange gibt es den eigentlich in Stuttgart schon?
Ja, das Ganze hat 10 Jahre gedauert, bis ins Jahr 1979. Da haben Stuttgarter Aktivistinnen und Aktivisten festgestellt, oh, da jähren sich die Stonewall-Inn-Revolten, also in einer Bar in New York. Am 27. Juni 1969 kam es zu ersten Revolten gegen willkürliche Polizeirazzien. Und 10 Jahre später hat man daran erinnert, beispielsweise in London. Und die Stuttgarterinnen und Stuttgarter haben gesagt, da müssen wir auch was tun. Fühlten sich aber noch nicht so weit, dass sie das Ganze schon Christopher Street Day nennen. Das ist auch eher eine deutsche Worterfindung. Weltweit heißt es dann eher Pride als Veranstaltung des Stolzes. Und man hat gesagt, man meldet mal ein Straßentheater an am 30. Juni 1979 auf dem Schlossplatz mit einem kleinen Demonstrationszug und hat dann in dem Fall den Homo-Befreiungstag ausgerufen. Das war die Premiere mit circa 400 Teilnehmenden.
War da Stuttgart relativ weit vorne mit dran, was jetzt Deutschland und Europa anbetrifft? Oder wie hat sich das in den anderen Städten verhalten?
Eigentlich ja, denn tatsächlich 1979 war so ein bisschen Kristallisationspunkt. Also auch in Berlin und auch in Hamburg haben sich solche Demonstrationen bzw. Veranstaltungen etabliert. Man hat das organisiert. Die erste Demonstration in diesem Stonewall-Kontext war 1972 in Münster, in einer studentisch geprägten Stadt. Das vergessen ganz, ganz viele, dass das sehr, sehr klein angefangen hat. Bis dann diese ganze CSD-Bewegung begonnen hat, hat es dann tatsächlich noch ein paar Jahre gedauert. In Stuttgart ging das dann auch sehr verhalten erstmal weiter. Man hat diesen ersten Aktionspunkt mit dem Homo-Befreiungstag 1979 initiiert und sich dann erstmal wieder um das, was das ausgelöst hat, gekümmert. Also um die eigene Community und um das eigene Zusammenleben. 1985 gab es eine Wiederholung, dann schon als Christopher Street Day. Und so gab es dann einen kleinen Wanderzirkus, der sich in Baden-Württemberg entwickelt hat. Man hat gesagt, das soll nicht nur alles auf Stuttgart zentriert sein, sondern wir wollen auch in kleinere Städte gehen. Und so gab es jedes Jahr dann andere Veranstaltungen, beispielsweise in Esslingen, in Tübingen, in Freiburg, in Mannheim. Und in Stuttgart hat man dann gesagt, wir holen das immer mal wieder hier in die Landeshauptstadt, beispielsweise eben 1985, 1994 und im Jahr 2000. Und im Jahr 2000, im Millenniumjahr, war das Interesse dann so groß, dass man gesagt hat, jetzt brauchen wir das auch wie andere Städte jedes Jahr. Das Interesse ist so groß, der Bedarf ist so groß, es ist so viel Handlungsbedarf. Und dann gründete sich die IGCSD Stuttgart e.V. Und seither gibt es uns jährlich hier als Kulturfestival.
Wie tolerant sind die Schwaben?
Ich glaube, nicht weniger tolerant als andere. Tatsächlich sind sie manchmal etwas klarer in der Wortwahl. Und manche Dinge dauern vielleicht auch ein ganz kleines bisschen länger. Aber ich glaube, das ist gar nicht so sehr auf Schwabe oder auf Württembergerinnen, Badenerinnen zu fokussieren. Das Thema Akzeptanz, Gleichberechtigung und Toleranz ist ein sehr langwieriges und ist auch ein sehr komplexes und vielfältiges.
Jetzt gibt es den CSD seit gut 40 Jahren. Brauchen wir den CSD in 10 Jahren noch?
Definitiv.
Leider oder zum Glück?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Ich würde da gerne eine Entwicklung sehen wollen. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten uns sehr, sehr auf die rechtliche Gleichstellung fokussiert. Auch die Erfolge, die wir gefeiert haben mit einem Antidiskriminierungsgesetz, zuerst mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft, jetzt mit der Öffnung der Ehe, mit dem gemeinsamen Adoptionsrecht für lesbische und schwule Paare. Wir haben mittlerweile auch das Thema erreicht, dass wir eine dritte positive Geschlechtsoption haben. Wir sprechen über Aufhebung des Blutspendeverbots. Wir brauchen ganz dringend eine Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Das ist alles sehr, sehr rechtlich geprägt. Wo wir jetzt ran müssen, ist der gesellschaftliche Kern. Das heißt, dass es nicht nur darum geht, etwas auf Papier festzuhalten, sondern es auch tagtäglich zu leben. Und das ist eine viel, viel komplexere Geschichte und die wird uns noch eigentlich vielleicht auch immer beschäftigen, weil das Austarieren von Vielfalt und Toleranz, das ist ein tagtägliches Brot. Das merken wir auch an der Frauenbewegung. Im letzten Jahr begingen wir 100 Jahre Frauenwahlrecht. Man sollte eigentlich glauben, dass man doch, wenn man einen solchen Meilenstein errungen hat, auch in der Sache der Gleichberechtigung viel, viel weiter ist. Blicken wir auf die MeToo-Debatte, dann wissen wir, dass auch 100 Jahre später der Fisch noch nicht geputzt ist, wie man so nett sagen kann. Und so wird es auch beim Thema LSBTTIQ, bei der Gleichberechtigung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgendern, intersexuellen und queeren Menschen sein. Und zum CSD ganz klar, selbst wenn wir alles als Utopie erledigt hätten, wenn wir unsere Agenda komplett abgearbeitet haben, dann dürfen wir als Gesellschaft sehr stolz darauf sein, was wir erreicht haben. Und dann ist es ein tägliches Straßenfest, dann feiern wir diese Erfolge und werden sie vielleicht auch weiter verteidigen müssen. Also ich glaube, ein CSD wird es auch in 10 Jahren und darüber hinaus noch brauchen. Und das ist wichtig.
Ja, vor 10 Jahren hat tatsächlich, habe ich mal nachgelesen, die damalige Landesregierung dem CSD noch ein Grußwort verweigert. Wie verhält sich das denn heute? Also wie beobachten Sie das? Hat sich die Toleranz der Politik im Land Ihnen gegenüber positiv entwickelt?
Definitiv, definitiv. Da hat sich viel getan. So wie es eine gesellschaftliche Entwicklung gibt, eine rechtliche Entwicklung gibt, so gibt es natürlich auch eine Entwicklung in Sachen Politik. Da gab es schon eine Kehrtwende. Wir haben viele, viele Jahrzehnte sehr intensiv dafür gekämpft, dass wir wahrgenommen, dass wir gehört werden, dass wir sichtbar werden. Und das ist mit etwas Zeitverzögerung eben auch in der baden-württembergischen Landesregierung angekommen. Rechtlich hat sich hier viel getan, denn Baden-Württemberg hat sehr, sehr schnell dann mit einem Regierungswechsel, also es brauchte tatsächlich einen Regierungswechsel, hin damals zu Grün-Rot. Und dort hat man sehr, sehr schnell Gesetze, die bisher diskriminierend waren, der eigene Landesbetrieb, der Arbeitnehmerinnen nicht unbedingt gleichgestellt hat. Hier hat man angesetzt und gleichzeitig auch etwas getan, was ein Musterbeispiel ist. Man hat nämlich einen landesweiten Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte aufgelegt und der wirkt bis heute nach. Die Maßnahmen sind noch nicht abgearbeitet und deswegen ist das auch ein guter Kristallisationspunkt, an dem sich die Politik in dem Fall auch abarbeiten kann und das ist gut so.
Insgesamt betrachtet, haben wir denn heute mehr oder weniger Toleranz gegenüber sexuellen Orientierungen als vor ein paar Jahren?
Das ist, glaube ich, nicht pauschal zu beantworten. Die Tendenz weist sicherlich in eine höhere Sichtbarkeit, in eine größere Wahrnehmung und damit auch in eine größere Toleranz. Wir müssen jetzt gucken, dass aus dieser Toleranz, also aus dem Goethischen, wir erdulden etwas, eine nachhaltige Akzeptanz wird, die auch mal Krisen übersteht und immer wenn es eine Bewegung in die eine oder in die andere Richtung geht, gibt es auch immer eine Gegenbewegung. Das heißt, was wir feststellen ist, mit der gewonnenen Gleichberechtigung erstarkt auch eine Kritik an dieser. Das heißt, es gibt mittlerweile auch, und das ist ein gesellschaftliches Phänomen, wir haben eine rechtspopulistische Debatte und die zielt natürlich auch ganz klar auf das Thema Minderheitenpolitik ab, versucht zu diskreditieren, versucht das Rad auch ein Stück weit zurückzudrehen. Von daher ist es immer eine Pendelbewegung und man muss die gesellschaftlichen Strömungen sehr genau beobachten.
Also Toleranz ist noch lange nicht ausreichend, man muss da kontinuierlich dran arbeiten.
Definitiv, ja. Das ist tatsächlich eine Herausforderung, die wir wahrnehmen müssen, gerade auch in Sachen Medien und Gesellschaft. Da heißt es dann irgendwann auch, jetzt ist doch auch mal gut, wir haben doch jetzt eigentlich alles schon besprochen und es ist doch alles gelöst. Der Teufel steckt halt oftmals im Detail und dann muss man tatsächlich nochmal rechtlich nachjustieren. Also beispielsweise beim Thema Eheöffnung hat man in dem Fall vergessen, das Abstammungsrecht anzugleichen. Das heißt, wenn beispielsweise ein lesbisches Paar ein Kind bekommt, dann sind nicht beide Mütter in dem Fall Elternteil. Bei einem heterosexuellen Ehepaar ist es so, dass beide Ehepartner sofort in dem Fall als Vater und als Mutter anerkannt sind, unabhängig, ob sie jetzt die biologischen Eltern sind. Bei der Mutter ist das sehr eindeutig, beim Vater durch die Ehe ist er automatisch anerkannt. Bei lesbischen Paaren ist das noch nicht der Fall und da wird es dann einfach diffizil. Da muss man rangehen und immer wieder den Finger in die Wunde legen. Und das scheint bei manchen Menschen tatsächlich auch den Eindruck erweckt zu haben, die wollen immer mehr und da ist ja nie genug. Und jetzt ist doch auch mal gut mit diesem ganzen Vielfaltsgedöns.
Aber Ihnen ist es natürlich nicht genug und Sie arbeiten da weiter dran. Und da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, woran Sie jetzt auch ganz aktuell arbeiten. Und das ist auch sehr spannend. Jetzt würde mich aber noch ein bisschen was zu Ihrem Hintergrund erzählen, ne? Weil Sie sind ja tatsächlich nicht erst nur seit 2016 als Geschäftsführer beim CSD tätig, sondern ja insgesamt, glaube ich, schon seit gut 17 Jahren engagiert in diesem Umfeld. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Weil ursprünglich sind Sie ja einem ganz anderen Beruf nachgegangen, glaube ich.
Genau, also ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und mich dann im Bereich Marketing spezialisiert, habe auch 10 Jahre lang in einem Stuttgarter IT-Unternehmen in der Marketingabteilung gearbeitet, nebenher in der Regenbogen-Community in einem schwulen Club hier als DJ unterwegs gewesen. Und so bin ich in die Community eingestiegen. Irgendwann war ich dann des Auflegens leid und habe mir überlegt, nach einer gescheiterten Beziehung, wo will ich mich engagieren? Habe mir verschiedene Vereine angeschaut und bin dann bei der IGCSD Stuttgart gelandet im Herbst 2001. Da hat es mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, naja, jetzt bringe ich mich mal im Organisationsteam ein. Sehr, sehr schnell hat man da wohl Vertrauen auch zu mir gefunden. Nach 2 Jahren bin ich dort in den Vorstand gewählt worden. War dann da viele, viele Jahre im Vorstand tätig. Wir haben dann den Verein etwas umstrukturiert in Sachen Gemeinnützigkeit und deswegen die Stelle des Geschäftsführers geschaffen, die ich jetzt seit 2016 innehabe.
Ja, und Sie machen nicht nur das, sondern Sie sind auch noch in der Landeshauptstadt Stuttgart Mitglied im Beirat für Gleichstellungsfragen. Was tun Sie dort?
Das ist jetzt ganz neu. Durch die Gemeinderatswahl im vergangenen Jahr wurden auch die Gremien neu besetzt und der Beirat für Gleichstellungsfragen beschäftigt sich mit all dem, was das Thema Gleichstellung in der Landeshauptstadt beschäftigt. Also da geht es natürlich um frauenpolitische Fragen, da geht es aber auch um Fragen, wie haben alle Menschen, egal welcher Orientierung, egal mit welchem soziokulturellen Hintergrund, wie haben diese Menschen Zugang zu allem? Und bisher waren hier LSBTTIQ nicht vertreten. Die Landeshauptstadt und Initiative der Gleichstellungsabteilung der Landeshauptstadt Stuttgart hat gesagt, das wollen wir ändern. Hier sollen auch Vertreterinnen eben der Regenbogen-Community mit drin sitzen. Und durch meine Arbeit beim CSD und auch in städtischen Gremien hat man sich dann für mich entschieden. Ich mache das aber nicht allein. Es gibt noch eine Stellvertretung, das ist die Maria Flendt, die mit mir gemeinsam diesen Sitz begleitet. Uns ist ganz wichtig, dass wir gemeinsam die Sichtweise mit anschauen, dass da nicht nur ein schwuler Mann sitzt, sondern dass da auch eine lesbische Frau sitzt und wir gemeinsam die Interessen der Community in diesem Beirat mit vertreten. Aktuelles Thema beispielsweise Corona-Krise. In all den Krisenstäben, die man rund um die Bewältigung der Corona-Krise hatte, saß niemand in Sachen Gleichstellung. Also weder die Gleichstellungsabteilung noch der Gleichstellungsbeirat waren involviert oder so involviert, wie wir uns das gewünscht hätten. Und das ist jetzt ein Punkt, an dem wir nachsteuern und nachjustieren.
Ja, dann zeigt ja die Erfahrung immer wichtig, dass die Menschen, für die man arbeitet, also die sozusagen Zielgruppe der Arbeit sind, auch in den Gremien vertreten sind, ne?
Ja, das hat sich jetzt tatsächlich in den letzten Jahren verbessert, wobei wir da noch nicht am Ziel sind. Es gibt noch sehr, sehr viele Gremien, wo diese Sichtweise schlicht und ergreifend ausgeblendet ist. Und wir wollen, und das gilt, glaube ich, für alle Themen der Minderheitenpolitik, wir wollen nicht, dass über uns geredet wird, sondern dass mit uns gesprochen wird. Und da muss man mit am Tisch sitzen, und zwar nicht am Katzentisch, sondern man muss tatsächlich involviert werden. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass die Landeshauptstadt hier ein positives Zeichen gesetzt hat. Auch im Rundfunkrat beispielsweise, wenn man ein größeres Gremium nimmt, sitzt mittlerweile eine Vertretung, wo man einfach auch sieht, okay, da gibt es eine gesellschaftliche Entwicklung und das ist gut.
Weil Sie jetzt schon zweimal die Abkürzung LSBTQ verwendet haben, für unsere Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht kennen. Eine kurze Erklärung zu diesen einzelnen Buchstaben.
Ja klar. Also tatsächlich geht es uns darum, all die Beteiligten der Regenbogen-Community, all diejenigen, die sich zugehörig fühlen, auch visuell sichtbar zu machen. Und wir haben uns als Community überlegt, dass wir das über dieses Akronym machen. LSBTTIQ, das dreht sich um lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle und queere Menschen. Wobei auch das natürlich nicht abschließend ist. Also da könnte man jetzt in dem Fall noch asexuell, man könnte pansexuell mit dazu nehmen. Aber LSBTTIQ als baden-württembergische Erfindung hat sich in dem Fall durchgesetzt und gilt immer als insbesondere. Die anderen sollen dann aber auf jeden Fall auch berücksichtigt werden. Lesbisch und schwul lässt sich, glaube ich, sehr, sehr gut erklären. Auch bisexuell, sich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlend. Transsexuell bedeutet, dass meine biologischen Geschlechtsmerkmale nicht mit meiner Geschlechtsidentität übereinstimmen. Das heißt, dort steht oftmals der Wunsch einer Transition an, dass man in dem Fall die biologischen Geschlechtsmerkmale an sein eigentliches Geschlecht angleicht. Das ist dann keine Umwandlung, wie das oftmals sprachgebrauchlich genannt wird, sondern eine Transition. Das ist eine Angleichung. Genau. Und bei Transgendern ist es so, dass oftmals schon allein das körperliche Angleichen, also das in dem Fall das Verwenden von Frauenkleidern, obwohl man biologische Geschlechtsmerkmale hat oder auch das Schminken oder Ähnliches, dass das in dem Fall mit dazugehört. Aber da steht nicht der Wunsch im Mittelpunkt, das auch über eine Operation dann zum letzten Schritt zu bringen. Mhm. Intersexualität weist beide biologischen Geschlechtsmerkmale auf, das heißt sowohl weibliche als auch männliche. Und queer hat zwei Definitionen. Es geht zum einen darum, dass es eine Queer Theory gibt, die besagt, all das, was wir gerade aufgezählt haben, steckt in uns allen. Und es gibt eine Prozentzahl, wo man sagen kann, man ist zu so und so viel Prozent homosexuell oder heterosexuell oder bisexuell. Oder man fasst queer einfach als Zusammenschluss all dessen. Man könnte in dem Fall auch sagen, wer sich mit den klassischen Rollenzuschreibungen schwul, lesbisch, heterosexuell nicht arrangieren möchte, der kann sich als queer bezeichnen.
Super, vielen Dank für die Erklärung.
Sehr gerne.
Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zum aktuellen Thema, denn jetzt am Wochenende, also gleich in den nächsten Tagen, findet der CSD nämlich statt hier in Stuttgart, aber zum ersten Mal eben nicht auf der Straße, so wie man ihn kennt als Bundesstraßenfest, sondern aufgrund von Corona müssen sie da auch ganz neu denken und alles umorganisieren und arbeiten gerade an einem ausschließlich digital stattfindenden Online-Event. Erzählen Sie mal, wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie sieht das Programm aus?
So ganz ausschließlich online ist es nicht. Das war uns auch von Anfang an wichtig. Wir haben die Monate seit dem Lockdown im März genutzt, um zu überlegen, wie schaffen wir es, auf der einen Seite sichtbar und hörbar zu bleiben und auf der anderen Seite natürlich das hohe Gut des Gesundheitsschutzes zu beachten. Das heißt, ganz klar ist, dass eine Politparade mit 200.000 Besuchenden am Straßenrand oder ein zweitägiges Straßenfest, wo man eng an eng steht, das ist momentan schlicht und ergreifend nicht möglich. Mhm. Da ist digital natürlich die erste Überlegung. Das heißt, Kernstück unseres CSDs abseits der Demonstration ist seit vielen, vielen Jahren, sind die Kulturtage. Das heißt, Akteurinnen aus der Regenbogen-Community, aber auch aus der Stadtgesellschaft organisieren Veranstaltungen, Diskussionen, Lesungen, Ausstellungen, Infoabende, Gesprächsrunden, um über verschiedene Themenaspekte näher zu informieren. Und da haben wir gesagt, da unterstützen wir die Community, streamen das jeden Abend ins Internet. Das heißt, vom 10.7. bis zum 26.7. gibt es jeden Abend Streams zu unterschiedlichen Themen. Einmal um 18 Uhr und um 20.30 Uhr. Da geht es dann beispielsweise um die Stadtplanung der Zukunft, wo Diversität eine Rolle spielen soll. Es geht aber auch um Erklärungen zum Thema Trans in der Arbeitswelt oder was ist denn Bisexualität und was sind da so die größten Vorurteile. Es geht um das Thema LGBTIQ-Geflüchtete, sodass man eine sehr, sehr große Bandbreite abdecken kann. Dazu haben wir in dem Fall ein Studio eingerichtet im Stadtkaufhaus Das Gerber, wo wir eben jeden Abend ins Internet streamen. Das ist ein Baustein. Wir haben aber auch in dem Fall natürlich analoge Elemente. Das heißt, es gibt eine große Plakatkampagne, die gerade in der Landeshauptstadt und in der Region aufgehängt ist. Wir haben Beflaggungen an Fahnenmasten. Es gibt einen Schaufensterwettbewerb. Und wir werden auch Veranstaltungen organisieren, wo Publikum kommen kann. Eine CSD-Gala im Römerkastell. Oder aber auch eine Stellvertreterinnen-Kundgebung. Also diejenigen, die in den vergangenen Jahren Formationen angemeldet haben, vom Sportverein bis hin zu Unternehmen, aber auch in dem Fall Selbsthilfegruppen oder politische Parteien, entsenden 5 Stellvertreterinnen auf den Marktplatz. Wir halten eine Kundgebung mit politischen Reden ab und auch das wird ins Internet gestreamt, einfach um hier keine große Sogwirkung auszulösen. Mhm. Und am 25. und 26.7. gibt es das CSD Straßenfest als Online-Pride. Also ganz viel Musik, ganz viel Redebeiträge, ganz viel Aktion auf der Bühne im Römerkastell. Und das Ganze wird gestreamt. Unter anderem tritt die Berliner Band Mia am Samstagabend auf.
Wie kann man daran teilnehmen?
Also zum einen natürlich über die Streams, ganz einfach, indem man sich auf unserer Homepage auf csd-stuttgart.de/live einklickt, da stehen dann jeden Abend diese Streams zur Verfügung, einmal um 18 Uhr und wie gesagt um 20.30 Uhr. Die sind kostenlos, das Ganze geht aber auch bei YouTube oder bei Facebook auf den jeweiligen CSD Stuttgart-Kanälen. Mhm. Und wer live vor Ort dabei sein möchte, kann sich hier im Studio einen Platz reservieren. Es sind 49 Plätze, wo man auch über die Homepage sich im Vorfeld anmelden kann oder man kommt ganz spontan vorbei. Meistens sind noch irgendwie ein paar Plätze frei. Für die Hauptveranstaltungen, also gerade die Gala oder in dem Fall auch den Online-Pride, wenn man da live dabei sein möchte, kann man über Easy Ticket Karten kaufen.
Das heißt vor Ort bei Ihnen im Römerkastell, richtig?
Genau, richtig.
Jetzt ist das Motto, Vielfalt braucht Verstärkung. Warum braucht Vielfalt Verstärkung? Warum haben Sie sich für dieses Motto entschieden?
Das Motto entsteht meist im Nachgang der jeweiligen Saison. Also das Motto für 2020 entstand im Herbst 2019 mit den Eindrücken des vergangenen CSDs. Wir sind an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, Vielfalt ist eigentlich das, was unsere Gesellschaft ausmacht und was unsere Gesellschaft braucht und ist aber auch immer wieder Kristallisationspunkt für Streit oder zumindest für hysterische Debatten sind. Nicht nur im Bereich Gleichstellungspolitik, sondern auch, wenn wir über das Thema Rechtspopulismus sprechen, wenn wir über das Thema Herkunft und Flucht sprechen. Da ist Vielfalt nicht immer positiv besetzt. Deswegen war für uns sehr, sehr schnell klar, wenn wir Vielfalt belegen, dann nicht als reines Gewinnerthema, also sowas wie Vielfalt gewinnt oder nur mit Vielfalt bist du gut. Das wäre uns dann doch etwas zu platt gewesen. Wir wollten deutlich machen, dass Vielfalt komplex ist. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das mal in einer Rede in anderem Kontext sehr, sehr gut zusammengefasst. Vielfalt ist nicht täglich straßenfest. Und das gilt tatsächlich als richtig anzuerkennen. Er sagt aber auch, er schiebt hinterher, Vielfalt ist bereichernd und ist in dem Fall tatsächlich auch ein Gewinn. Man muss es in dem Fall nur richtig umsetzen und man muss miteinander drüber sprechen, was man unter Vielfalt versteht.
Ja, ich glaube, Vielfalt ist auch Arbeit.
Ja, natürlich.
Was bedeutet sie denn für Sie persönlich in Ihrem Umfeld? Wie leben Sie Vielfalt?
Also für mich persönlich ist wichtig, mir die Dinge immer von mehreren Seiten anzuschauen. Es gibt immer eine sehr, sehr eindeutige und sehr, sehr schnelle Definition von etwas. Ich lasse mir da gerne auch etwas Zeit und überlege nochmal, wie könnte das auch von anderer Seite betrachtet aussehen? Habe ich alle Aspekte bedacht? Das heißt, es geht gar nicht so schnell immer oder gar nicht darum, ganz schnell eine Antwort zu finden, sondern die richtige und eine Antwort, die für einen selber klug formuliert ist, zu finden. Dazu gehört für mich, dass man nicht über andere spricht, sondern mit anderen spricht, dass man sich einlässt auf die Bedürfnisse und auf die vielleicht auch Herausforderungen, Ängste und Nöte von anderen Mitmenschen, egal ob aus der eigenen Community oder aus der Gesamtgesellschaft. Ich glaube, wenn wir das austarieren, wenn wir anerkennen, Vielfalt ist nichts, was vom Himmel fällt, sondern Vielfalt muss jeden Tag neu austariert werden, muss vielleicht auch mal verteidigt werden, muss vor allem auch immer wieder mit Leben gefüllt werden, dann glaube ich, könnten wir auch eine Veränderung in unserer Gesellschaft zum Positiven hin erreichen.
Ja, in einem Interview, das fand ich sehr spannend, mit den Stuttgarter Nachrichten haben Sie gesagt, das gesamtgesellschaftliche Klima wird rauer. Zusammen mit anderen Minderheiten bekommen wir, schwäbisch gesagt, als Erste aufs Maul. Warum ist es so? Weil irgendwie meint man doch, dass gesamtgesellschaftlich, zumindest im Schnitt, doch irgendwie alle Formen der Liebe und auch sexuellen Orientierung immer normaler zu werden scheinen. Wieso wird es dann Ihrer Meinung nach rauer?
Tatsächlich geht es ein bisschen in die Richtung, wie vorher schon erwähnt, eine Bewegung in die eine Richtung provoziert auch immer eine Gegenbewegung. Das heißt, dann provoziert man auch Widerspruch. Auf der anderen Seite ist der Mensch, glaube ich, insgesamt so gestrickt, dass man erstmal natürlich nach sich selber schaut. Und wenn es mir selber nicht so gut geht, dann suche ich vielleicht auch Schuldige an anderen Stellen oder denke mir, warum kümmert sich denn jetzt beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland, das Land Baden-Württemberg oder eben die Landeshauptstadt Stuttgart so um die Belange von LSBTTIQ? Die müssten sich doch jetzt eigentlich um mein drängenderes Problem kümmern. Und da entsteht dann ganz, ganz schnell eine Abwehrreaktion. Warum die, warum nicht ich? Und gleichzeitig haben wir mittlerweile in unserer Gesellschaft Kräfte, die mit dieser Angst, vielleicht auch vor Veränderung, noch nicht mal Veränderung in Sachen Vielfalt, sondern das kann die Digitalisierung, das kann der Arbeitsplatzverlust, das kann was weiß ich was sein, mit dieser Angst versuchen, Stimmung zu machen. Das fällt dann oftmals auf fruchtbaren Boden und es wird der Samen der Zwietracht in dem Fall gesät. Da ist es ganz einfach, erstmal auf die einzuschlagen, die ohnehin vielleicht am Boden liegen oder denen es nicht so gut geht. Deswegen sind die Minderheiten immer die Ersten, die aufs Maul kriegen tatsächlich. Dieses Interview ist jetzt auch schon eine gewisse Zeit lang alt. Ich kann es aber tatsächlich auch unterfüttern. Beim vergangenen CSD im letzten Sommer gab es 3 polizeiaktenkundige Anzeigen wegen körperlichen Übergriffen. Und das ist eine neue Dimension, das hatten wir in den Jahren zuvor nicht. Dass man, wenn man vom CSD wegläuft, als Teilnehmender vielleicht mal einen blöden Spruch vor den Latz geknallt kriegt. Du blöde Kampflesbe oder du schwule Sau. Daran hat man sich fast schon gewöhnt. Dass aber in dem Fall plötzlich auch Fäuste fliegen, dass man in dem Fall auch tatsächlich körperlich attackiert wird, bis hin zu umgedrehten Armen mit Krankenhausaufenthalt und Ähnlichem, das ist dann doch neu. Das heißt, aus Worten werden Taten und das hat mit dem gesellschaftlichen Gesamtklima zu tun.
Ja, leider was wir ja hier in Stuttgart auch vor ein paar Wochen auf ganz anderer Ebene so erlebt haben. Ne? Also stimmt das vielleicht tatsächlich, was Sie sagen, dass da das Klima insgesamt rauer wird, dass die Gewaltschwelle sinkt und dass man irgendwie bereiter ist, da auch im öffentlichen Raum anscheinend seinem Unmut auch mit körperlicher, ja, Gewalt kundzutun?
Ja, also da merken wir, glaube ich, im politischen Diskurs, im gesellschaftlichen Diskurs ohnehin, dass Grenzen verschoben werden. Also das, was wir mittlerweile hören, nicht nur in irgendwelchen Kommentarspalten, bei Social Media, aber auch in Interviews im Fernsehen oder eben auch auf der Straße, ist, dass man plötzlich wieder Dinge sagen kann oder glaubt, sagen zu können, wo wir vor 10 Jahren gesagt haben, naja, da sind wir doch eigentlich schon lang drüber hinweg. Und das kristallisiert sich an vielen, vielen Punkten. Und wo wir, glaube ich, hinkommen müssen, ist, dass wir das nicht als Problem nur der Minderheiten sehen oder jetzt das Problem der Minderheiten vielleicht mit Migrationshintergrund oder der Minderheiten, die in dem Fall vielleicht aus dem Umfeld sexueller Orientierung oder Vielfalt von Geschlecht kommen, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Auch das Thema Rechtspopulismus ist etwas, was nicht nur an einem Punkt hervortritt, sondern es ist ein Übel, wo wir insgesamt rangehen müssen als Gesellschaft. Das müssen wir, glaube ich, zusammen denken und das tun wir leider noch zu wenig. Also auch die Randale, die in Stuttgart stattgefunden hat, das lässt sich nicht auf einen Punkt zurückführen, sondern da kommen ganz, ganz viele Punkte zusammen. Corona ist hier ein Brennglas und so gilt es auch für die Minderheiten. Wir haben beispielsweise, als wir angekündigt haben, dass wir den CSD trotz Corona durchführen, sehr, sehr schnell auch die Rückmeldung erhalten, dafür haben wir doch jetzt gar keine Zeit. Wir müssen uns jetzt in dem Fall um Impfstoffe, um Medikamente und um das Ankurbeln der Wirtschaft kümmern. Da gibt es Wichtigeres, als jetzt über das Thema Diversity und Vielfalt zu diskutieren.
Ja, welche Rolle spielen da denn die sozialen Medien dabei?
Die sind, glaube ich, wie Corona selbst auch ein Brandbeschleuniger. Das heißt, das ist ein offensichtlich für viele geschützter Raum, wo man mit einem vielleicht auch nicht persönlichen Profil sehr, sehr deutlich Stellung beziehen kann und erstmal all das abladen kann, was einem im Kopf rumgeht, ohne dass man es großartig sortieren muss. Da geht es viel, viel schneller, dass man diffamiert, dass man herabwürdigt, dass man Hassrede in dem Fall auch sät. Und das ist nichts, was in dem Fall dann nachher nach dem Lesen einfach weg ist. Das macht etwas mit den Menschen, die betroffen sind. Das macht aber auch etwas mit den Menschen, die diese Hasskommentare ins Netz blasen, denn die fühlen sich bestätigt. Es gibt immer noch mal jemand, der dann sagt, ja genau, gut, dass du das ansprichst. Und so stachelt man sich hoch. Und mit jedem dieser Hasskommentare verschieben wir die Grenze des Sagbaren weiter. Und wie wir gerade gelernt haben, aus Worten werden Taten.
Zum Abschluss, was wünschen Sie sich, damit das für alle besser wird?
Wünschen würde ich mir, dass wir gemeinsam versuchen, an Lösungen zu arbeiten. Und das heißt, dass wir im Dialog bleiben, dass wir Anlässe schaffen, um über diese Themen, die uns in der Gesellschaft beschäftigen, nicht isoliert zu sprechen, sondern als gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und dazu gehört in dem Fall auch, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Das heißt, eine Offenheit, auch eine gewisse Freiheit, Dinge auszusprechen, nicht alles auf die Goldwaage zu legen, aber gleichzeitig in dem Fall auch zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Also auf der einen Seite ein Bewahren und auf der anderen Seite auch ein Verteidigen und gleichzeitig auch eine nach vorne gerichtete Vielfaltsverstärkung.
Und von welchen Beteiligten sprechen wir da, die miteinander reden müssen und miteinander dran arbeiten müssen?
Das ist das Komplizierte daran. Wir sprechen von allen. Wir sprechen in dem Fall in der eigenen Community. Wir sprechen aber auch darüber, dass wir die Politik natürlich für uns mit involvieren müssen. Da kann aber auch jede und jeder Einzelne aktiv sein. Das hat viel mit Courage und mit Sensibilität zu tun. Das heißt, wenn ich in der Bahn unterwegs bin oder auf der Königstraße oder sonst irgendwo, dann schreite ich doch bitte ein, wenn ich merke, da wird jemand diffamiert, da wird jemand angegangen, da wird vielleicht sogar jemand verfolgt oder da wird einfach Müll erzählt. Das können wir so nicht stehen lassen und so kann jeder tagtäglich etwas tun.
Ja, lieber Christoph Michel, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Ich könnte auch noch lange mit Ihnen weitersprechen, wenn wir nicht schon am Ende unserer Zeit angekommen wären. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, denn wie immer gibt es am Schluss unsere Entscheidungsfragen, auf die Sie bitte möglichst eine ganz kurze Antwort geben.
Ich versuch's.
Wenn der CSD hoffentlich im nächsten Jahr wieder als Street Parade stattfindet, wo sehen wir Sie? Auf einem Truck oder auf der Straße?
Eher auf der Straße mit Headset und organisierenderweise.
Welche Stadt in Baden-Württemberg ist toleranter? Stuttgart oder Freiburg?
Boah, schwierige Frage. Ich würde sagen, gleich tolerant.
Okay, akzeptiere ich so.
Gut.
Antworten Sie bitte mit einem Wort. Vielfalt ist für mich.
Kein tägliches Straßenfest, da möchte ich den Bundespräsident zitieren.
Ist zwar nicht nur ein Wort, aber der Satz ist so schön. Ist auch so okay. Und zum allerletzt die Frage mit Regionalbezug. Wenn Sie Gäste in Stuttgart haben, was ist für Sie der beste Ort, um den Gästen die Vielfalt der Stadt Stuttgart zu zeigen?
Ganz klar die Königstraße mit all ihren Facetten.
Ja, vielen Dank, lieber Christoph Michel, für das tolle Gespräch. Beim nächsten Mal wird Merve Kaikci bei uns zu Gast sein. Sie ist bekannt für ihren Blog Prima Muslima und jetzt ganz neu im Bayerischen Rundfunk mit einem gleichnamigen Podcast vertreten. Mit ihr werde ich über Muslime in Deutschland sprechen und natürlich auch über das Thema Rassismus. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.